Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich möchte euch von einem Museum erzählen. Ein Museum in Stockholm, ein fantastisches Museum. Nur dieses Museum dreht sich im Wesentlichen um ein einziges Ausstellungsstück, ein altes Schiff. Ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert auch noch, ein uraltes Schiff. Die Vasa. Die Vasa war ein schwedisches Kriegsschiff. Und mit diesem Schiff hat es eine besondere Bewandtnis. Sie war eine Galeone, so ein Spezialschiff einer Kriegsmarine. Sie wurde im Auftrag des schwedischen Königs Gustav Adolf gebaut und sollte im 30-jährigen Krieg zum Einsatz kommen gegen Polen. Polen hat auch hochgerüstet, Schweden hat hochgerüstet. Jeder hat so seine Marine aufgepimpt und man hat sich einen berühmten Schiffsbauer aus Holland geholt, der sein Zeug versteht, einen echten Profi. Während der Bauzeit dieses Schiffes, die Konstruktionspläne, die waren alle schon fertig, man hat schon gebaut, der Rumpfstand erreichte den schwedischen König die Nachricht, die Polen bauen an einem noch größeren Schiff mit noch mehr Kanonen. Also erging der königliche Befehl an die Schiffsbauer, Freunde, wir brauchen doppelt so viel Kanonen wie vorgesehen auf diesem Schiff. Was ein königlicher Befehl ist, muss auch ausgeführt werden, da gab es kein Vor und kein Zurück. Doppelt so viel Kanonen. Also, alles klar, das Schiff wurde gebaut, doppelt so viel Kanonen entdeckt. Man hatte damit mehr Feuerkraft als die komplette polnische Marine zusammen. Konnte ja nicht schief gehen. Man hat wunderbare Figuren an diese Schiff hingezimmert mit hässlichen Fratzen, die den Gegnern Angst einjagen sollten. 700 Stück. Es war der Pracht, das Prachtschiff der schwedischen Marine, sollte den Gegnern Angst und Schrecken einjagen. Es war wahrscheinlich das schönste, prächtigste, größte, tollste Schiff der damaligen Welt. Am 10. August 1628 war Stapellauf. Große Party, großes Fest, alle Soldaten angetreten, alle Matrosen an Deck. Das Schiff wurde ins Wasser gelassen. Nach 100 Metern hatte es etwas Schlagseite. Es fuhr 1300 Meter weit. Ein Windstoß kam, was für ein Segelschiff jetzt nichts Ungewöhnliches ist, und brachte das Schiff komplett zum Kentern des Dings, soff nach 1300 Metern, nach 20 Minuten Fahrt ab. Das schönste, tollste Schiff, deshalb ist heute Museum. Das Problem waren die Kanonen. Das Problem war das Gewicht, dass diese Verdoppelung der Kanonen oberhalb der Wasserlinie verursachte. Das Schiff war oberhalb der Wasserfläche viel schwerer wie unterhalb der Wasserlinie. Und da muss man jetzt kein Schiffsbauer sein, da muss man auch noch nie mit dem Boot gefahren sein. Schon nach 2 Jahren Physikunterricht dämmert einem, das kann nicht gut gehen. Wenn oberhalb der Wasserlinie mehr Gewicht an einem Schiff drin ist wie unterhalb der Wasserlinie, wenn ein Schiff zu wenig Tiefgang hat und ein Schiff zu wenig Gewicht hat, dann wird es nichts, dann funktioniert es nichts. Dann sinkt einfach ein Schiff. Man könnte sagen, oberhalb der Wasserlinie hui, unten pfui. Viel im Schaufenster über Wasser, wenig im Laden unter Wasser. Das war das Problem der Vasa. Und dieses Problem der Vasa ist ein Problem von uns Menschen generell, ist ein Problem manchmal von Gemeinden generell, dass man mehr auf der Schauseite hat als auf der Habenseite. Mehr im Schaufenster als im Laden. Man kann von außen sehen, picobello, aber innen drin ist nicht viel Substanz. Innen drin ist nicht viel Tiefgang. Das innere Gewicht fehlt und dann fehlt einfach die Stabilität im Leben. Das war das Wasserproblem und das ist manchmal das Problem von uns Menschen. Es gibt Menschen, die sich glänzend präsentieren können. Man hat Charisma, man hat eine Aura, aber es gibt keinen Tiefgang im Leben. Man hat keine Stabilität und dann kommen die Stürme des Lebens und dann fallen Menschen ohne Stabilität, ohne Tiefgang, ohne inneres Gewicht einfach um. Man hält's nicht aus, man kentert. Dann zerbricht die ganze schöne Fassade. Es gibt Lebenshäuser, die auf Sand gebaut sind. Es gibt ein weises Wort, habe ich nie vergessen, als man mir das mal gesagt hat. Da sagte einer, Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Charisma ohne Charakter führt in die Katastrophe. Eine schöne Schauseite ohne einen inneren Tiefgang, ohne ein Gewicht, ohne Substanz hat keine Stabilität. Man könnte das Wort weiterentwickeln. Fähigkeiten ohne Fundament führen immer in die Finsternis. Man kann viel können. Wenn man aber keine Substanz, kein Fundament im Leben hat, dann wird das nichts. Es gibt auch ein Christsein, das ich so darstellen kann. Da mag es viele Gaben und Fähigkeiten geben, aber wo kein biblisch-theologisches Fundament ist, da kann man eine glänzende Show abliefern. Dann kann man Menschen beeindrucken, man kann Menschen begeistern, aber wenn die Stürme des Lebens kommen, ist dieses Christsein auf Sand gebaut. Es gibt Gemeinden, bei denen das so ist. Das letzte Buch der Bibel, die Johannes-Offenbarung, da gibt's am Anfang 7 Briefe an Gemeinden. Und genau das ist so ein bisschen der Tenor bei diesen Gemeinden. Da gab es beeindruckende Gemeinden, gewaltige Gemeinden. Eine, die bekommt ins Stammbuch geschrieben, du hast den Namen, dass du lebst. Der Schaukasten prächtig voll, super Gottesdienste, 1a Lobpreis. Aber dann das ernüchternde Urteil, du bist tot. Du hast keine Substanz. Da ist innen alles hohl, alles faul. Es gibt einen Glauben, der Gott nicht treu bleibt. Es gibt Inhalte und Lehren, die toxisch sind, die giftig sind, an denen man sich verschlucken kann. Und es ist in diesen Briefen in der Johannes-Offenbarung Jesus, der die Gemeinde dafür kritisiert. Worauf es ankommt, ist der Tiefgang oder biblisch formuliert das Fundament. Das Fundament eines Glaubens, das ist das Entscheidende. Es muss tiefgründig sein. Es braucht eine gesunde Lehre. Das Neue Testament oder überhaupt die Bibel, die unterscheidet 2 Arten von Glauben. Den Glauben, durch den wir glauben, das Vertrauen auf Gott und Jesus, die Zuversicht, die Hoffnung, die wir in Gott setzen. Und wenn wir durch die Krisen des Lebens müssen, dann brauchen wir dieses Vertrauen. Dann brauchen wir diese Hoffnung, dann brauchen wir diese Zuversicht, dieses Festmachen in Gott. Ich versuche das immer mit diesem Bild des Karabiners zu erklären. Glauben, dieser Vertrauensglaube, das ist wie beim Bergsteigen ein Karabiner, den man so einhakt und sein ganzes Leben drauf vertraut, dass dieser Karabiner hält und da wage ich mein Leben drauf. Das ist Glaube in Gott. Ich glaube, dass Gott mich hält, mich trägt. Vertrauensglaube. Diesen Glauben brauche ich, wenn wir durch die Krisen des Lebens müssen, wenn wir neue Lebensabschnitte angehen, wenn Leute in die Mission gehen, dann muss ich vertrauen, dass Gott mich hält, mich trägt, mich führt, mich leitet. Das ist die eine Seite des Glaubens. Glaube hat aber noch eine andere Seite und das sind diese Grundlagen des Glaubens, das ist der Inhalt des Glaubens, das ist diese andere Seite. Das, wovon wir überzeugt sind, das, was wir glauben, was zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis ausgedrückt wird, was in allen Glaubensbekenntnissen ausgedrückt wird, da formulieren Christen, woran sie glauben. Ich werde nicht wirklich auf Gott vertrauen können, wenn ich nicht weiß, wer dieser Gott ist. Ich muss wissen, wer Gott ist und diese inhaltliche Seite kennen, um vertrauen zu können. Nur dann wird auch das Vertrauen und die Zuversicht funktionieren. Das Interessante beim Missionsbefehl Jesu ist ja, dass das zusammenkommt. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Da brauche ich ganz viel Glauben, ganz viel Vertrauen, viel Hoffnung, viel Zuversicht, um das tun zu können. Um auf Menschen zugehen zu können. Da muss ich von Gott viel Zuversicht, haben. Da muss ich Gott vertrauen. Und dann sagt Jesus, und lehret sie halten und geht hin in alle Welt. Und dann sagt er, und mache zu Jüngern alle Völker. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Die Jünger sind Studenten. Mission ist zunächst mal ein Lehrauftrag. Da muss etwas gelehrt werden, da muss etwas vermittelt werden. Gottes Heil kommt uns entgegen, pointiert formuliert, in Gestalt einer Lehre. Da muss ich etwas hören, etwas pauken. Wenn ich Jünger werde, werde ich Student. Nichts anderes heißt Jünger. Ich werde Mathetes. Ich werde einer, der Schüler ist, der Student ist, der etwas zu lernen hat von dem Gott, der sich mir in Jesus Christus vorstellt. Gott stellt sich uns in Form einer Botschaft, einer Lehre vor. Ein Christsein, das meint, auf Lehre verzichten zu können, wird niemals wachsen können, wird niemals Tiefgang bekommen und wird schneller zu Ende sein, als man gucken kann. Das ist wie bei der Wahrsagerin. wie bei diesem riesigen Schiff. Das kann dann am Anfang toll aussehen, ohne Tiefgang, ohne Gewicht, ohne Substanz. Keine Zukunft. Auch für den Apostel Paulus war die Lehre der Schlüssel für die geistliche Gesundheit eines Christenlebens, für die geistliche Gesundheit einer Gemeinde, der geistliche Schlüssel überhaupt für ewiges Leben. Den Apostel Paulus und den Reformator Martin Luther, die eine Überzeugung. Die haben beide eine Überzeugung. Dort, wo das Evangelium recht gelehrt wird, da entsteht Leben. Da blüht die Liebe auf. Da hat die Lüge keine Chance und da wird ein Raum der Freiheit eröffnet. Und da werden Menschen bewahrt vor dem Bösen. Das ist die Aufgabe der Lehre. Das ist die Funktion der Lehre. Dass Leben entsteht, dass Liebe aufblüht, dass der Lüge gewehrt wird und dass Freiheit entsteht. An der Lehre entscheidet sich für Paulus schlichtweg alles. Und Martin Luther, der hat es gut verstanden. Er hat einmal diesen Satz geprägt. Es ist mir alles, sagt Martin Luther, um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, da wird alles recht sein. Da wird alles gut sein. Glaube, Werke, Leben, Leiden und so weiter. Wo die Lehre nicht recht ist, da kann es vieles geben. Aber er sagt dann, da ist alles umsonst, alles verloren. Und alles gänzlich verdammt. An der Lehre entscheidet sich alles. Das ist wie die Ruderanlage eines Schiffes. Sie bestimmt den Kurs und die Richtung des Schiffes, das sich Gemeinde nennt. Wenn die Ruderanlage funktioniert, dann wird das Schiff den rechten Kurs nehmen können, sodass es am Ziel ankommt. Und wenn die Ruderanlage funktioniert, dann ist wirklich zweitrangig, ob das Essen an Bord top ist und 1A ist. Dann ist es zweitrangig, ob die Bordkapelle richtig top ist und die Musik stimmt und das Animationsprogramm meinen Geschmack trifft. Das ist dann zweitrangig. Ich weiß, wenn die Ruderlage stimmt, komme ich dort an, wo ich hin will. Man kriegt heute nicht selten den gegenteiligen Eindruck. Egal, wohin das Schiff fährt, Hauptsache die Stimmung stimmt. Hauptsache die Atmosphäre stimmt. Egal, was gepredigt und gelehrt wird, Hauptsache der Lobpreis ist cool. Hauptsache, die Band hat's drauf, Hauptsache, die Deko stimmt. Nur, wenn die Ruderanlage eines Schiffes nicht richtig funktioniert und das Schiff auf einen falschen Kurs gerät, dann kann an Bord die beste Stimmung herrschen. Dann kann das eine voll ausgebuchte Kreuzfahrt sein. Dann kann das Buffet Picobello sein und erste Sahne. Dann kann die Bordkapelle aus lauter Profis bestehen. Wenn das Schiff nicht den richtigen Kurs findet, wird die Sache lebensgefährlich. Und wenn ein Schiff vom Kurs abkommt, vergeht irgendwann auch die Stimmung. Ich möchte die Bedeutung dieser inhaltlichen Seite des Glaubens, dieser Lehre einmal an diesen drei Punkten deutlich machen. Das erste, wo die Lehre stimmt, da blüht die Liebe auf. Wo die Lehre stimmt, da blüht die Liebe auf. Wenn wir uns mal aufs 20. Jahrhundert zurückblicken, dann schauen wir auf eine 100-jährige Diskussion zurück, ob denn jetzt die Verkündigung des Evangeliums und die Lehre des Evangeliums wichtiger sind oder die Taten der Liebe. Man hat es insbesondere im Blick auf die Weltmission leidenschaftlich diskutiert. Und wie denn das Verhältnis jetzt ist zwischen Lehre und Evangelisation auf der einen und Diakonie auf der anderen Seite, da gibt's einen 100-jährigen Streit. Rückblickend müssen wir drei Dinge feststellen. Die Alternative zwischen Evangelisation und Lehre auf der einen Seite und dem diakonisch-sozialen Engagement auf der anderen Seite, das ist eine falsche Alternative. Blödsinn. Das Zweite, wo das Evangelium, wo die Lehre fehlt, fehlt irgendwann auch die Liebe. Geht irgendwann auch das diakonisch-soziale Engagement ein. Und das Dritte, wo es unter der Verkündigung des Evangeliums nicht zu ganz konkreten Taten des Gehorsams, der Liebe und der Barmherzigkeit kommt, da muss auch an der Lehre und an der Verkündigung etwas falsch sein. Denn eine gesunde Lehre führt immer zu einer gesunden Liebe, zu einer gesunden Barmherzigkeit, zu einer nachhaltigen Veränderung des eigenen Lebens, der eigenen Gemeinde und des Lebens anderer Menschen. Alles, was in unserem Leben geistlich etwas geworden ist, ist aus Gottes Wort heraus geworden. Der Apostel Jakobus sagt, Gott hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Alles, was in eurem Leben geworden ist, ist aus Gottes Wort heraus geworden, weil Gott ein Wort in euer Leben hineingesprochen hat. Und es ist wie das Schöpferwort am Anfang der Schöpfung, wo Gott sagt, es werde, da wird etwas in deinem Leben. Entscheidend ist, dass wir dieses Wort Gottes hören, dass wir dieses schöpferische Wort, das neues Leben schafft, dass wir das hören. Wir sind nach seinem Willen geboren worden, aus dem Wort der Wahrheit Gottes heraus. Deshalb, wir brauchen dieses Wort, wenn etwas werden soll. Und der Apostel Paulus schreibt, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Der Glaube kommt aus dem, was wir hören. Deshalb an diesem Tag Jumiko, deshalb viele Predigten, deshalb viele Bücher und Zeitschriften und was weiß ich, dass wir etwas hören, dass wir einen Input bekommen. Und aus diesem Gehörten wächst etwas in unserem Leben. Der Glaube wächst durch das Gehörte. Er kommt aus dem Gehörten. Und der Evangelist Johannes beginnt sein Evangelium mit diesem bekannten Satz, am Anfang war das Wort. Goethe hat rausgemacht, am Anfang war die Tat. Nein, die Tat ist die Folge dieses Wortes. Gott redet am Anfang. Gott redet am Anfang deines geistlichen neuen Lebens. Und deshalb redet er und hört nicht auf zu reden, damit etwas wird, damit etwas geschieht, damit etwas herauswächst. Wir sitzen heute Morgen alle hier, weil wir geboren worden sind aus Gottes Wort der Wahrheit, aus gesunder Lehre, weil wir Gottes Wort gehört haben und Gott uns durch dieses Wort geistlich neu geschaffen hat. Es ist eine uralte Erfahrung der Evangelisation und der Mission. Menschen kommen zu Jesus Christus, weil sie eine bestimmte Not antreibt, weil es eine Not im Leben gibt, weil es eine Krise im Leben gibt, weil es ein Bedürfnis im Leben gibt. Da gibt es gesundheitliche Nöte, da gibt es finanzielle Nöte, Beziehungsprobleme. Menschen suchen Hilfe, weil eine Not sie antreibt und sie Hilfe suchen. Und dann kommt man und hört und manche gehen wieder. Und das Interessante ist die Frage, warum bleiben Menschen bei Jesus? Warum bleiben Menschen bei ihm? Jetzt könnte man kurzschlüssig denken, die bleiben, weil ihnen geholfen wurde. Nein. Menschen, die zu Jesus gekommen sind, weil sie eine Not getrieben hat, bleiben nicht, weil ihnen geholfen wurde. Manche, denen geholfen wurde, die ein Wunder erlebt haben, gehen wieder. Interessant, wer bleibt, ist der, der gemerkt hat, dass Gott die Wahrheit ist, dass sein Wort die Wahrheit ist, dass hier ein Wort des Lebens ist und sie gemerkt haben, egal ob mir geholfen wurde oder nicht, egal ob mein Problem noch besteht oder nicht, hier ist eine Wahrheit, der ich nicht mehr ausweichen kann. Hier ist Gott, dem ich nicht mehr ausweichen kann. Ich muss da bleiben, ich muss ihm folgen, ich muss ihm glauben, weil ich gemerkt habe, dass sein Wort die Wahrheit ist, die Wahrheit in der Person von Jesus Christus. Je tiefer unsere Beziehung zu Jesus ist, umso weniger werden auch unsere Nöte, unsere Probleme, unsere Krisen im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, sondern umso mehr die Tatsache, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn wir Christen bleiben wollen und wenn wir als Gemeinden bleiben wollen, die aus der Liebe herauswachsen, dann müssen wir uns um die Wahrheit bemühen. Und wenn wir Menschen lieben wollen, müssen wir uns immer zuerst um die Wahrheit bemühen. Nach ihr fragen, nach ihr suchen, sie lesen, auf sie hören. Ob wir Menschen oder Gemeinden dienender Liebe und gelebter Barmherzigkeit werden, ist nicht eine Frage unserer Charakterstärke, nicht eine Frage unseres Gutmenschentums, sondern das ist eine Frage dieses Wortes der Wahrheit, das wir hören und der Lehre, die wir verkündigen. Der berühmte italienische Geigenbaumeister Antonio Stradivari, der hat Geigen gebaut. Das sind ziemlich teure Stücke, die kriegt man jetzt nicht im Supermarkt, sondern die kosten schon mal so 1 Million, so Ann-Sophie Mutter, die fiedelt auf einer Stradivari. Dieser Stradivari, der hatte eine Macke. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert oder nicht. Jedenfalls dieser Stradivari, immer wenn er eine seiner Geigen fertig gebaut hat, bevor auch nur irgendjemand einen einzigen Ton auf dieser Geige spielte, hat er diese Geige in den Orgelkasten einer Meisterorgel gehängt. Also Orgel, älteres Instrument, manche kennen das noch aus Kirchen. Und er hat diese Geigen in den Orgelkasten einer Meisterorgel gehängt und hat einen Meisterorganisten gebeten, darauf ein Stück zu spielen. Und erst dann hat er auf seine Geigen Saiten gezogen und sie verkauft, damit andere auf ihn spielen können. Fragte er, ja, hallo, geht's noch? Er sagte, meine Geigen müssen zuerst gute Töne hören, bevor sie gute Töne von sich geben können. Meine Geigen müssen erst gute Töne hören, bevor sie gute Töne von sich geben können. Ich weiß jetzt nicht, ich kann euch das nicht erklären, ob das was, also mir hat das mal jemand erklärt, dass das tatsächlich was bringt fürs Holz und so, aber keine Ahnung. Ich weiß nur eines, dass das bei uns etwas bringt. Dass wir zuerst gute Töne, den guten Ton des Wortes Gottes hören müssen, bevor wir gute Töne aus unserem Leben rausbringen. Den guten Ton des Wortes Gottes oder den guten Ton der Liebe, den guten Ton der Barmherzigkeit. Wir brauchen etwas auf die Ohren. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, bevor wir etwas weitergeben können. Wir können nur dann etwas Gutes tun, wenn wir etwas Gutes im Ohr haben. Deshalb haben Jesus, deshalb haben Paulus, deshalb haben die Reformatoren so viel gelehrt. Das Neue Testament, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, besteht zu 50% aus Lehre. Martin Luther's Schriften zu 80% aus Lehre. Deshalb auch der Jugendkatechismus, der Jubi. Man hat gesagt, wir brauchen wieder einen Katechismus, wir brauchen wieder ein Lehrbuch, damit junge Menschen ganz elementar, ganz einfach etwas hören, was in ihrem Leben ein Fundament sein kann. Bemüht euch um ein Fundament. Bemüht euch, das mit dem Jubi oder mit Martin Luthers Katechismus, das ist eine Geschmacksfrage, egal wie. Aber wir brauchen gute, gesunde Lehre für unser Leben, für unser Christsein, für unsere Jugendarbeit, für unsere Gemeinden. Damit es zum Tiefgang kommt, damit es zur Substanz kommt, damit ein Gewicht ins Leben kommt, mit dem man leben und mit dem man sterben kann. Der zweite Punkt, wo keine Lehre ist, da zieht die Lüge ein. Wo es keine Lehre gibt, da zieht die Lüge ein. Lehre wird oft als etwas Negatives dargestellt. Das Leben ist gut, die Lehre ist langweilig. Lehre, die graue Theorie, das Leben, die Praxis, da geht die Post ab. Die Lehre, das eine, das Leben, das ganz andere. Und gleichzeitig wird heute die Lehre geradezu verdächtigt. Hat nicht gerade die christliche Lehre unendlich viel Leid und Krisen in diese Welt gebracht? Ist christliche Lehre nicht für so viel Kriege und Religionskriege und so weiter verantwortlich? Ist nicht der christliche Glaube an den einen Gott, neben dem es keine anderen Götter geben darf, schuld an den Religionskriegen und überhaupt an so viel Leid in dieser Welt? Ich kann auf diese Fragen jetzt an dieser Stelle nicht groß eingehen, nur so viel. Wir sollten uns vor der Illusion hüten, dass dort, wo die christliche Lehre verstummt, die spontane Liebe übrig bleibt. Und dass dort, wo die Gemeinde verschwindet, das Weltfriedensreich beginnt. Das wäre echt eine Illusion. Da, wo die biblische Lehre verbannt wird, da bleibt ja kein lehrfreier Raum. Das dürfen wir uns ja nicht einbilden. Vielmehr, wir leben und stehen und gehen mitten durch eine Welt, wo überall gelehrt wird. Wenn wir mit dem Lehren aufhören, werden andere mit dem Lehren anfangen. Wir Menschen sind immer Lehrer und wir sind immer Gelehrte. Jeder Mensch ist immer ein Lehrer, jeder von uns. Es ist eine Entdeckung der Kommunikationsforschung, dass wir Menschen niemals nicht kommunizieren. Selbst wenn wir schweigen, drücken wir damit etwas aus. Und wenn wir uns verdrücken, drücken wir damit auch etwas aus. Egal, wie wir aussehen, was wir tun oder auch nicht tun, wir drücken immer eine Botschaft aus. Wir können niemals nicht kommunizieren. Wir senden immer Botschaften aus, so oder so. Wenn wir unsere Kinder nicht im Glauben unterweisen, unterweisen wir sie automatisch im Unglauben. Wenn wir Konfirmanden nicht den Katechismus von Martin Luther lernen lassen oder den Jubi oder was auch immer, dann überlassen wir sie automatisch den Katechismen dieser Welt, dem Katechismus der Musikcharts, dem Katechismus der sozialen Netzwerke, dem Katechismus des Internets, dem Katechismus der Hollywoodfilme, dem Katechismus der Computerspiele oder ganz schlicht dem Katechismus der Straße. Es wird überall gelehrt. Überall werden Botschaften gesendet und diese Botschaften bleiben immer hängen. Man muss das nicht auswendig lernen, aber es bleibt immer etwas hängen. Diese Welt ist voller Katechismen, sie ist voller Lehren, sie ist voller Botschaften. Das ist ja immer die große Überraschung von jungen Eltern, die wollten, dass ihre Kinder irgendwann mal selber entscheiden können, ob sie und deshalb auf eine Glaubens- und Werteerziehung verzichten. Da stellt man dann überrascht fest, dass der 13-jährige Sprössling, mit dem man dann erstmal über den Glauben reden möchte, schon 1000 andere Lehren aufgesogen hat, 1000 andere Katechismen gelernt hat. Wir lernen immer. Wir lernen immer. Wir werden niemals nichts lernen. Ist vielleicht ein Trost für Eltern, die den Eindruck haben, ihre Kids lernen nichts. Aber nein, wir werden niemals nichts lernen. Die Frage ist immer nur, was lernen wir? Was lassen wir in unser Leben rein? Wenn wir nicht an den dreieinigen Gott glauben, dann glauben wir automatisch an etwas anderes. Wir Menschen können auch niemals nicht glauben. Es gibt im Grunde keine ungläubigen Menschen. Es gibt keine nichtgläubigen Menschen. Die Alternative zum Glauben ist niemals der Nichtglaube, sondern der Aberglaube. Das ist die Alternative. Eine dritte Alternative gibt's nicht. Wir lehren oder wir werden gelehrt, und zwar überall, auf dem Schulhof, auf dem Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz, in der Kantine, am Stammtisch. Überall werden Lehren vermittelt. Wenn ich Zeitung lese und Fernsehe, dann werde ich gelehrt. Und es bleibt immer etwas hängen. Es prägt immer mein Leben. Es wird immer die Richtung meines Lebens bestimmen. Es gibt jenseits des Evangeliums viele Lehren auf dieser Welt, und die meisten Menschen nehmen sie ohne Bewusstsein auf. Nicht unbewusst wird das aufgenommen. Wir glauben alle an den gleichen Gott. Ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Mein Bauch gehört mir. Ein Embryo ist ein Zellklumpen. Wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist, dann kann man es beenden. Der Mensch stammt vom Affen ab. Wir hören 1000 Botschaften, 1000 Lehren. Und wenn ich mich nicht bewusst am Evangelium orientiere, werde ich orientiert an anderen Lehren. Das sind alles Glaubenssätze. Das sind alles Dogmen, die sich genauso wenig beweisen lassen wie das Evangelium, aber die oft mit dem Anspruch daherkommen, eine absolut bewiesene und unumstritten gültige und objektive Wahrheit zu sein. Das sind sie nicht. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum wir Lehre nicht einfach lassen können. Wenn keine Lehre geschieht, dann bleibt da kein Vakuum. Da, wo keine rechte Lehre einzieht, zieht automatisch falsche Lehre ein. Da, wo nicht der rechte Glaube gelehrt wird, zieht die Irrlehre ein, der Aberglaube. Wir sind als Familie vor 10 Jahren in ein Haus gezogen, dessen Vorbewohnerin krank war und die deshalb den Garten nicht mehr bewirtschaften konnte. Und diese Gartenerfahrung, die ist für mich zu einem Gleichnis geworden. Ein Garten, der über mehrere Jahre hin nicht bewirtschaftet wird, in dem wächst nicht einfach nichts. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Alter schon mal Gartenerfahrungen, Gartenbauweisheiten gelernt habt. Ein Garten, in dem man nichts tut, bleibt nicht leer. Wo nichts angebaut wird, da wächst das Unkraut. Und zwar üppig, und zwar schnell, und zwar rasend schnell. Da macht sich das Unkraut breit. So ist das in unserem Leben und so ist es in einer Gemeinde. Wenn wir unser Leben, wenn wir unser Christsein, wenn wir unsere Gemeinden nicht mit guter und gesunder Lehre bebauen, dann wird das Unkraut wachsen. Es wächst niemals nichts. Wo nicht gelehrt wird, da gedeiht das geistliche Unkraut. Wenn wir unserem Leben nicht mit heilsamer Lehre füllen, dann wird es mit anderen Lehren gefüllt. Wenn wir nicht dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dann werden andere Geister kommen. Unser Leben wird auch niemals geistlos sein. Ich bin in den 80er Jahren in Stuttgart in die Schule gegangen. Damals war die große Hausbesetzerwelle. Da gab es viele leerstehende Häuser. Und dann gab es viele, die solche Häuser besetzt haben. Hausbesetzer, das ist für mich auch so ein Bild geworden damals. Entweder ich gebe dem Heiligen Geist ein Wohnrecht in meinem Lebenshaus oder ich lasse es von anderen Geistern bewohnt werden. Und die kommen. Da kommt der Geist der Habgier, da kommt der Geist der Unreinheit, da kommen viele andere Geister, die lieben gern das leere Haus, das leere Haus meines Lebens besetzen. Fülle dein Haus mit Gottes Wort. damit die anderen Worte keine Chance haben. Fülle dein Haus mit dem Geist gesunder Lehre, damit die anderen Geister kein Wohnrecht bekommen. Der einzige Schutz gegen den Aberglauben dieser Welt ist das Evangelium von Jesus Christus. Und schließlich und letztlich ein dritter Punkt, wo die Lehre gepflegt wird, entsteht ein Raum der Freiheit. Wo die Lehre gepflegt wird, entsteht ein Raum der Freiheit. Es gibt manchmal das große Missverständnis, dass dort, wo die Lehre gepflegt wird, die Freiheit verschwindet. Lehre setzt man dann schnell mit Geboten, mit Regeln, mit Gesetzen gleich. Und diese Lehre ist dann der Inbegriff der Lebens- und der Lustfeindlichkeit. Wenn wir das Neue Testament lesen, ist genau das Gegenteil der Fall. Dort, wo das Evangelium hingekommen ist, das sind die Gesetze, die das Leben verriegeln, verschwunden. Das Neue Testament kommt in eine jüdische Gesellschaft hinein, in der 613 Geh- und Verbote das Leben von Menschen bestimmt haben. Und das Evangelium hat einen Raum der Freiheit eröffnet. Das Evangelium ist in eine römische Welt hineingekommen, wo es 1000 Ängste gab, 1000 Gefahren, 1000 Regeln, die das Leben von Menschen kontaminiert haben. Das Evangelium wurde als eine Botschaft der Freiheit gehört und verstanden. Nicht als etwas, was das Leben knechtet. Unsere Missionare der Liebenzeller Mission, die sind seit mehr als 100 Jahren in Mikronesien aktiv. Und vor ein paar Jahren ist dort das Traumschiff, das ZDF-Traumschiff vorbeigekommen und man hat einen Gottesdienst gemacht. Und da hat eine Frau, eine alte Frau aus Mikronesien, so kleine Inseln da im Pazifik, ein Zeugnis gegeben. Und sie hat nicht gesagt, die Missionare, als sie kamen, haben die unsere Kultur kaputt gemacht und unsere Tradition genommen. Sie sagte etwas anderes, was die Missionare mir gebracht haben. Mir, ich bin eine alte Frau, was sie mir gebracht haben, das ist, dass ich keine Angst mehr haben muss. Dass ich keine Angst mehr haben muss vor den Geistern meiner Ahnen. Dass ich keine Angst mehr haben muss vor der lebensverriegelnden Gewalt der Dämonen und Geister, die mein Leben vorher in dem Griff hatten. Das Evangelium hat mir einen Raum der Freiheit eröffnet. Diese Lehre hat mich frei gemacht. Das Evangelium von Jesus Christus befreit im Unterschied zu den vielen Märchen, zu den vielen Fabeln, zu den vielen Lehren dieser Welt. Die Geister auf den Inseln von Mikronesien oder im Urwald von Papua-Neuguinea oder diejenigen, das sind die gleichen Geister oder das sind ähnliche Geister wie die, die es auch in unserer Welt gibt, in unseren Klassenzimmern und Betrieben. Das sind die Geister, die auch in unseren Medien, in unserem Internet, in unseren sozialen Netzwerken die Stimmung machen. Auch in unserem Leben gibt es Geister, die wir gar nicht wahrnehmen. Aber diese Welt ist nicht so viel anders wie die von Mikronesien oder Papua-Neuguinea. Nur, dass wir viel weniger Einfühlungsvermögen, viel weniger Sensibilität dafür haben, dass auch in unserer Welt ganz viele Geister und Dämonen am Wirken sind, die uns verführen und die uns die Freiheit nehmen wollen. Wo die Lehre nicht gepflegt wird, das sind immer die Starken, die Gewinner und die Schwachen, die Verlierer. Aber dort, wo dieses Wort der Wahrheit, wo diese heilsame Lehre verkündigt wird, da fangen Menschen aufzuatmen. Ich habe viele Jahre in meinem Leben mit der falschen Lehre gelebt, dass mein Leben nur dann wertvoll wäre, wenn ich beliebt bin. Dass ich nur dann wertvoll wäre, wenn ich etwas leiste, wenn ich etwas bringe. Wenn ich die Erwartungen von anderen Menschen erfülle. Versteht ihr, das sind falsche Lehren. Das sind lebensverriegelnde Lehren. Die machen das Leben schwer. Sie verriegeln einem die Freiheit. Sie nehmen einem die Luft zum Atmen. Und das Evangelium sagt etwas ganz anderes. Im Neuen Testament steht dieses Wort, werdet nicht der Menschen Knechte. Werdet nicht die Knechte der Erwartungen von anderen. Werdet nicht die Knechte der Erwartungen einer Gesellschaft. Werdet nicht die Knechte der Erwartungen eurer Eltern, die euch manchmal erdrücken können. Das Evangelium ist ein Raum der Freiheit. Ich bin ein geliebter Mensch und mein Wert besteht darin, dass Jesus mich geliebt hat, für mich gestorben ist, sein Leben für mich gegeben hat und mich ins ewige Leben hineinführt. Das ist Freiheit. Und das ist aber eine Lehre, die ich hören muss, die ich lernen muss. Wenn ich mich von Gott lehren lasse, dann betrete ich einen Raum der Freiheit. Wenn ich den Fabeln und den Märchen und dem Aberglauben dieser Welt folge, werde ich immer ein Sklave sein. Deshalb, wenn es Martin Luther um die Lehre zu tun war, dann lohnt sich's, wenn es uns auch darum geht. Dann lohnt sich's zu lernen. Dann lohnt sich's, Katechismen zu studieren, uns mit den Inhalten zu befassen, um unseres Lebens willen, um der Liebe willen, um der Freiheit willen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Amen. Gerd Bürkle macht mich darauf aufmerksam, dass ich noch beten darf mit euch. Das mache ich gern. Wir werden still. Du barmherziger Herr, du guter Vater, wir danken dir, dass du uns ein Wort des Lebens gegeben hast, ein Wort der Wahrheit, ein Wort, das uns ein Fundament geben kann fürs Leben, auf dem wir leben können, mit dem wir sterben können, mit dem wir Gewissheit finden, mit dem wir Orientierung finden. Wir bitten dich für uns, für unsere Gemeinden. Wir bitten dich für diese Welt, dass sie ein Ohr findet für dein Wort. Und dass es Boten gibt, die dieses Wort und die diese Lehre in die letzten Winkel dieser Welt tragen. Wir bitten dich, dass dein Wort läuft, gerade in der Gegenwart mit den ganz vielen anderen Lehren, mit dem vielen Aberglauben, der den Glauben verdrängen möchte. Wir bitten dich darum, dass du uns stark machst durch dein Wort. Segne uns in deinem Namen. Amen.